SWR 2 aktuell.
Und das sind unsere Themen bis 12:30. Wie halten wir Omikron in Schach? Wir sprechen mit dem Arzt Christian Karajanidis und fragen, ob der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach alles im Griff hat. Böllerverbot in Deutschland. In den Grenzregionen fahren die Leute einfach über die Grenze und decken sich dort mit Pyrotechnik ein. Was es aber zu beachten gibt, darüber informieren wir Sie gleich. Und in unserem Wirtschaftsgespräch blicken wir auf das Börsenjahr 2021. Wohl dem, der Aktien besitzt, kann ich nur sagen. Ich bin Pascal Lechler, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Es ist schon verwunderlich. In der vergangenen Woche hat uns der neue Gesundheitsminister noch fröhliche Weihnachten ohne Kontaktbeschränkungen beschert, obwohl viele Experten schon damals gewarnt hatten, dass wir auf eine Wand zufahren und dass nur noch Kontaktbeschränkungen das Schlimmste abwenden könnten. Letzte Woche hieß es noch, Lauterbach zeigt sich zuversichtlich, dass die Lage beherrschbar bleibt. Jetzt nach Weihnachten hört sich der Gesundheitsminister etwas anders an. Naja, fast schon ein bisschen panisch. Die Infektionszahlen seien vermutlich um das 2- bis 3-fache höher als gemeldet.
Also wir haben eine dynamische Situation, das ist schon ein bisschen anders, als was wir vor einer Woche gehabt haben. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie gehen wir damit um, was bedeutet das zum Beispiel für die Quarantänedauer, was bedeutet das für Kontaktreduzierungen, was bedeutet das für die Boosterkampagne. Gerade die Boosterkampagne ist jetzt von größter Bedeutung und hier ist die gute Nachricht, dass die Boosterkampagne trotz Feiertagen sehr schnell weiterläuft. Ich appelliere daher an alle Bürger, die noch nicht geboostert sind, sich Termine geben zu lassen oder die Booster der Impfung vornehmen zu lassen. Das ist der beste Schutz vor Omikron,
sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Dr. Christian Karajanidis ist selbst Arzt an einem Krankenhaus in Köln und Leiter des Intensivregisters der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Herr Dr. Karajanidis, Weihnachten ohne Kontaktbeschränkungen ist jetzt rum. Die Politik wollte es so. Jetzt sind die Infektionszahlen vermutlich sehr viel höher, als die Gesundheitsämter melden. War das nicht irgendwie absehbar?
Ich denke schon, dass die natürlich noch zusätzlich was gebracht hätten. Aber ich glaube, wir müssen ein Stück weit jetzt für die nächsten Wochen und Monate planen. Und das Entscheidende wird sein, die Kurve so weit zu dämpfen, dass halt das öffentliche Leben noch weiter ein Stück weit stattfinden kann, dass die kritische Infrastruktur nicht gefährdet wird und dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und ich glaube, es ist eine gute Abwägungsfrage und ich würde jetzt viel mehr mit Stoppszenarien arbeiten. Ich würde hergehen und sagen, wenn wir die und die Inzidenz haben, die und die Krankenhausbelegung und die Intensivbelegung, dann müssen wir das und das tun.
Sie sagen es gerade, die und die Inzidenz. Aber offenbar können wir diesen Zahlen ja gerade im Moment nicht ganz trauen. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir gehören zu den reichsten Ländern dieser Erde. Und trotzdem schaffen wir es nicht offenbar, die Infektionszahlen richtig zu registrieren. Und das findet Ihr Vertreter, der Weltärztepräsident Montgomery.
Das ist schon ziemlich peinlich und Karl Lauterbach hat recht. Ich weiß nicht, ob die Zahl 2- oder 3-fach jetzt richtig ist oder welche von beiden. Aber wir haben ein riesiges Digitalisierungsproblem nach wie vor in Deutschland. Wir haben 1,5 Jahre das jetzt immer wieder benannt und da passiert nicht so recht was. Also die Tatsache, dass wir in einem so modernen und so fortschrittlichen Land wie Deutschland nach wie vor über die Feiertage keine vernünftigen Meldungen bekommen, ist mehr als peinlich.
Herr Karajanidis, müsste die Zeit der Faxgeräte nicht längst rum sein? Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie fast.
Ja, aber was wir brauchen, ist eine maximale Digitalisierungsoffensive. Dieses Stückwerk, das wir haben und auch immer wieder diese ganzen Bedenken, die ich tagtäglich höre, vom Datenschutz bis das und jenes, das hat auch relativ viel verhindert in den letzten 2 Jahren. Und ich glaube, die neue Bundesregierung tut gut daran, wenn sie einen Reset macht, einmal richtig Geld in die Hand nimmt und die Daten zusammenführt. Und ich glaube, wir sehen an Israel, was das bedeutet, wenn die Krankenkassen genau wissen, wann man geimpft ist und dann auch sofort sieht, wenn die Impfwirkung nachlässt, da sieht man auch sofort, was das für einen unglaublichen Effekt hat auf die Volksgesundheit.
Die USA haben jetzt die Quarantänezeit verkürzt, weil die kritische Infrastruktur zusammenbricht. Tausende von Flüge mussten schon gestrichen werden. Müssen wir dasselbe tun hier in Deutschland, die Quarantänezeit verkürzen?
Das Robert-Koch-Institut überarbeitet gerade die Quarantänezeiten und wird das in meinen Augen sehr zeitnah auch kommunizieren. Und ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen, die Quarantänezeit zu verkürzen, weil sonst wirklich unsere kritische Infrastruktur allein dadurch gefährdet ist, dass zeitgleich viel zu viele Menschen in Quarantäne sind.
Das Impfen, das Boostern klappt nicht ganz so, wie die Bundesregierung es wollte, aber sind wir trotzdem auf einem guten Weg? Was meinen Sie?
Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg mit der Boosterung und wir sehen, dass wir zum Teil 1 Million Boosterimpfungen pro Tag hatten. Ich glaube, diese Koordination, auch gerade über den General Breuer und den Krisenstab und das, was Karl Lauterbach investiert, das trägt schon seine Früchte. Und wir wissen bei Omikron ganz genau, dass nur das Boostern fast sicher den schweren Verlauf verhindern kann. Und deswegen ist es eminent wichtig, dass wir da weitermachen. Aber, das möchte ich auch sagen, die Kommunikation mit der Bevölkerung, was die Impfung betrifft, die ist sicherlich noch verbesserungsbedürftig.
Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie sind selbst Arzt an einem Krankenhaus in Köln-Merheim. Was erwarten Sie jetzt für Ihr Krankenhaus in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen?
Also wir erwarten vielleicht 3 Sachen. Das eine ist, wir haben im Moment noch Patienten der Delta-Welle bei uns und davon gibt es auch immer noch neue Patienten, die hinzukommen. Die sind sicherlich weniger als das, was wir noch vor ein paar Wochen hatten. Aber wir müssen schon noch damit rechnen, dass wir viele dieser Patienten haben, die eine sehr lange Liegezeit haben. Was neu auf uns zukommen wird, ist ganz sicher, dass mehr Personal ausfallen wird. Das heißt, wir brauchen Ausfallkonzepte und die sind schon seit langem völlig ausgereizt in den Kliniken. Das heißt, man schafft es nur durch Schließen bestimmter Bereiche, Ausfälle zu kompensieren. Und der dritte Punkt, der neu sein wird mit der Omikron-Welle, ist, dass wir eine deutlich höhere Belastung der Notaufnahmen und der Normalstationen sehen werden, weil wir einfach da sehr viele zu isolierende Patienten zu liegen bekommen werden. Und ich glaube, darauf müssen sich die Krankenhäuser extrem gut vorbereiten.
Sagt Dr. Christian Karyanidis. Er ist Arzt am Krankenhaus Merheim in Köln. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Wir gelten im Ausland als Organisationsweltmeister. Doch offenbar bekommen wir es trotzdem nicht hin, alle Corona-Infizierten täglich genau zu erfassen. Gesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass die wahre Zahl der täglichen Neuansteckungen weitaus höher ist als von den Gesundheitsämtern gemeldet. Ja, klar, es war Weihnachten. Viele sind in Urlaub. Praxen und Labore haben über die Feiertage zu. Aber war da nicht diese Pandemie? Ist das nicht eine Ausnahmesituation, die keine Feiertage kennt? Wie funktioniert die Erfassung von Infektionszahlen in anderen Ländern? Das haben wir unsere Korrespondenten in Spanien, der Schweiz und Polen gefragt.
In Spanien gibt es ein zentrales System für die Erfassung der Corona-Daten. Auf Basis dieser Daten gibt das Gesundheitsministerium von Montag bis Freitag täglich einen Bericht mit den neuesten Zahlen heraus. Eingespeist werden die Daten aus den Gesundheitssystemen der autonomen Gemeinschaften, leider allerdings nicht automatisiert. Dazu kommt, auch in Spanien wird am Wochenende weniger getestet und weniger gemeldet als unter der Woche. Dass das zentrale Corona-Melderegister nicht vollautomatisiert befüllt wird, obwohl das Gesundheitswesen innerhalb der Regionen zentralisiert und an vielen Stellen auch digitalisiert ist, ist immer wieder kritisiert worden. Geändert hatte sich bis heute nicht. Immerhin werden mehr Daten erfasst und ausgewertet als in Deutschland. Zum Beispiel werden nicht nur die Ergebnisse von PCR-Tests gelistet, sondern auch die von Antigentests, die in zugelassenen Labors gemacht werden. Reinhard Spiegelhauer, Madrid.
Die magische Zahl in der Schweiz lautet 58%. Genau 58% aller Corona-Neuinfektionen seien bereits auf die neue Omikron-Variante des Coronavirus zurückzuführen, teilt das Schweizer Bundesamt für Gesundheit auf seiner Website mit. Doch von Kanton zu Kanton ergeben sich große Unterschiede. Im an Italien angrenzenden Tessin liege der Omikron-Anteil an allen Corona-Infektionen bereits bei 95%, verlautete von einer eingesetzten Taskforce in Bern. Allerdings heißt es dort auch, die Labors zwischen Zürich, Basel und Genf schauen derzeit verstärkt und sehr gezielt bei der Analyse der angesandten Tests auf Omikron-Anteile. Deshalb könne der Anteil etwas überrepräsentiert sein. Klar wird damit aber auch, die Schweiz schaut ganz genau hin, wie sich Omikron in der Eidgenossenschaft entwickelt. Klagen über fehlende Datengrundlagen zwischen Weihnachten und Neujahr, wie sie derzeit in Deutschland erhoben werden, hört man in der Schweiz derzeit nicht. Allerdings liegt dort die 7-Tages-Inzidenz mit knapp über 830 deutlich höher als derzeit in Deutschland. Und auch wegen Omikron werden Sorgen darüber laut, die Krankenhäuser könnten an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Thomas Wagner für das ARD-Studio Genf.
Polen testet vergleichsweise wenig. Dieses Phänomen zieht sich durch die ganze Pandemie und es hat sich auch nicht besonders verändert. Auch ist unklar, wie sehr die Omikron-Variante bereits verbreitet ist. Mitte Dezember wurde der erste derartige Fall aktenkundig. Die Behörden schauen sich nach einem Computeralgorithmus 3000 Corona-positive Proben pro Tag genauer an. Bislang sind nur wenige Dutzend Omikron-Fälle erkannt worden. Allerdings dauert der Rücklauf der Daten etwa 3 Wochen. Aus Warschau, Jan Palopat.
In Deutschland wird bereits über die vierte Corona-Impfung gegen die Omikron-Variante geredet. Auf dem afrikanischen Kontinent hat die Mehrheit der Menschen nicht einmal die erste bekommen. Es fehlt immer noch an Impfstoff, der Zugang ist schwierig, das Misstrauen der Bevölkerung ist groß. Die Infektionszahlen steigen, aber die befürchtete Corona-Katastrophe ist bislang ausgeblieben. Die junge Bevölkerung und die rigorosen Corona-Schutzmaßnahmen gehören zu den Ursachen dafür. Linda Staude berichtet aus Kenia.
Es ist wieder voll im staatlichen Impfzentrum der Kleinstadt Kikuyu, seit die kenianische Regierung Ungeimpfte praktisch vom öffentlichen Leben ausgeschlossen hat. Dutzende Impfwillige warten auf ihre Spritze. Haltet Abstand, mahnt ein Mitarbeiter immer wieder. Im Raum nebenan injiziert Irene Wangira geübt den Corona-Impfstoff. Wir sollen hier jeden Tag 300 Menschen impfen, sagt sie. Und wir kriegen auch die nötigen 300 Impfdosen.
We are supposed to take 300 every day, and of which we received that 300.
Das ist längst nicht überall der Fall. Impfstoff ist knapp auf dem afrikanischen Kontinent. 250 Millionen Dosen sind bisher geliefert, so die jüngsten Zahlen der WHO. Gerade einmal 3% der weltweiten Impfungen gegen Covid-19 wurden in Afrika verabreicht.
I think it's a vaccine apartheid.
Das ist Impfstoff-Apartheid. Die Welt diskriminiert Afrika. Einige Länder haben alles. 60-65% ihrer Bevölkerung sind geimpft. Und sie haben Vorräte, 2- oder 3-mal mehr, als sie Einwohner haben. Wettert der medizinische Berater und Pathologe Ahmed Kalebi. Dagegen sind nur 8% aller Afrikaner vollständig gegen Corona geimpft. Trotzdem ist die befürchtete Katastrophe auf dem Kontinent bisher ausgeblieben. Die WHO hat bisher gut 220.000 Corona-Tote registriert. Auch wenn die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, ist das deutlich weniger als im Rest der Welt. Die Virologen spekulieren über die Gründe dafür.
70% of our population is less than 30 years.
70% unserer Bevölkerung sind unter 30. Das Durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren. Höchstwahrscheinlich hat uns das bis zu einem gewissen Grad geschützt. Vermutet John Kengasong, der Leiter der obersten Seuchenschutzbehörde der Afrikanischen Union. Die oft miserablen Straßen behindern jetzt die Impfkampagnen, aber sie haben auch die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Außerdem haben viele Länder schnell rigorose Corona-Schutzmaßnahmen erlassen. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es war, dass so früh Maßnahmen ergriffen wurden. Zum Beispiel die Ausgangssperren haben das Virus wirklich aufgehalten. Offiziell sind die Infektionszahlen niedrig, aber das liegt eher daran, dass nur wenig getestet wird. Neueren Studien zufolge ist die Durchseuchungsrate in Afrika sehr viel höher. In Nairobi haben sich danach zwischen 50-70% der Bevölkerung mit Covid-19 infiziert, oft ohne es zu bemerken. Auch das ein Grund für die relativ geringen Fallzahlen.
Linda Staude berichtete aus Nairobi und soweit das Thema Omikron und Corona. Auch im nächsten Jahr soll der Kauf von Elektroautos gefördert werden. Übernächstes Jahr dann soll nämlich die Förderung überarbeitet werden. Viele Autofahrer scheuen aber immer noch den Kauf eines E-Autos, weil sie nicht wissen, wo sie ihren Pkw aufladen können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing war heute Morgen in SWR aktuell im Interview. Darin forderte er, die Autoindustrie stärker in die Pflicht zu nehmen. Bislang stellte die Industrie nämlich nur Forderungen an den Staat. Auch sie stünde in der Verantwortung. Genauso nehme die Regierung ihre Verantwortung ernst.
Wir werden von staatlicher Seite her alles tun, damit wir so schnell wie möglich ein attraktives Ladeinfrastruktursystem bekommen. Das brauchen wir. Nur wenn das Laden so einfach ist wie das Tanken, werden die Menschen auch gerne umsteigen und auf klimaneutrale Mobilität setzen. Wir sind dabei nicht ganz außen vor,
sagt Bundesverkehrsminister Wissing heute Morgen in SWR aktuell. Über den Ausbau der Ladeinfrastruktur konnte ich vor der Sendung sprechen, und zwar mit Kurt Siegel, dem Präsidenten des Bundesverbands E-Mobilität. Und ich wollte von ihm wissen, ob die 1 Million Ladesäulen, die bis 2030 gebaut werden sollen, in Deutschland ausreichen werden. Hier seine unerwartete Antwort.
Das ist zu viel. Wir brauchen keine Millionen. Wenn wir bis 2030 vernünftige 500.000 schaffen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Das würde reichen.
Warum reicht das? Das müssen Sie erklären.
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Die Entwicklung im Fahrzeugsegment dauert ja auch noch ein wenig. Wir haben ja 7 Jahre verschlafen und das holen wir gerade auf. Und deswegen ist der Weg dorthin wichtig und richtig, aber 500.000 würden reichen. Viel wichtiger ist es aber, die private Ladeinfrastruktur auszubauen und die Firmenladeinfrastrukturen beim Arbeitgeber.
Das heißt, Hausbesitzer sollten, wie auch immer, verpflichtet werden, eine Ladesäule in die Tiefgarage zu legen?
Bei Neubauten würden wir das einfordern, definitiv, haben wir auch in der letzten Regierung schon vorgeschlagen. Und dort muss angesetzt werden. Dann ist das alles ganz easy zu machen.
Im Haus meiner 81-jährigen Mutter soll jetzt auch eine Ladesäule eingerichtet werden. Meine Mutter fährt kein Auto mehr, muss aber jetzt diese Ladesäule mitfinanzieren. Ist das gerecht?
Naja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Das ist aber auch immer eine Sache der Leute, die diese Häuser betreiben. Das muss man nicht unbedingt machen. Man kann da auch ein etwas flexibleres Vorgehen anmahnen.
Was müsste denn die Automobilindustrie tun? Ich meine, die profitieren jetzt von Prämien, dass E-Autos gekauft werden und so weiter und so fort. Die sollen die E-Autos in den Markt bringen. Sollten die auch verpflichtet werden, so wie der Minister das möchte?
Ja, die Automobilindustrie sollte längst in die Puschen gekommen sein, ist sie aber nicht. Dort verlässt man sich immer ganz ruhig auf die Politik. Und das ist definitiv der falsche Weg. Und so begibt sich auch jetzt wieder die Politik in die Hände der Automobilindustrie. Es gibt ja einen Hersteller, der zeigt, wie es geht, und der braucht keine Politik dazu. Das ist die Firma Tesla.
Genau, und beim Tesla ist es auch so, dass dieses Auto relativ schnell geladen werden kann. Andere Autos, wie zum Beispiel von VW, die brauchen länger. Ist das nicht auch noch ein Hindernis?
Nö, da sind wir auf einem super guten Weg. Die Autos laden immer schneller und schneller. Es ist eine gute Ladeinfrastruktur auch dafür verantwortlich, aber auch natürlich die Ladegeräte in den Autos. Aber da sind wir auf einem super guten Weg, da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Also keine Kritik an die Politik von Ihrer Seite?
Doch, die Kritik an die Politik geht von unserer Seite dahin, dass man sich bitte nicht wieder in die Abhängigkeit der Automobilindustrie begibt. Und das ist mit Vorsicht eben zu genießen, weil da begibt man sich sehr schnell auf dünnes Eis und dann kann wieder der Salto rückwärts erfolgen. Und davor warnen wir.
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos ist auf einem guten Weg. Ich sprach mit Kurt Siegel, dem Präsidenten des Bundesverbands E-Mobilität. Für viele ist es sehr wichtig und ohne ist es kein richtiges Silvester. Das Böllern um Mitternacht. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist aber auch in diesem Jahr wieder verboten. Allerdings ist das Abfackeln nicht grundsätzlich untersagt. Viele Deutsche in den Grenzgebieten, beispielsweise am Bodensee, fahren heute nach Österreich und in die Schweiz. Denn dort stehen die Böller in den Geschäften zum Verkauf bereit. Und dort gibt es auch keine Verbote. Allerdings, so die Frage jetzt an unseren Reporter Thomas Wagner im SWR-Studio Friedrichshafen, dafür gibt es bestimmte Spielregeln, die man auf jeden Fall einhalten sollte, gell?
Die gibt es und die sind eigentlich relativ kompliziert, muss man sagen. Also zunächst mal gilt für alle Feuerwerkkörper, die man zum Beispiel aus der Schweiz oder aus Österreich nach Deutschland einführt, dass sie mit dem sogenannten CE-Zeichen versehen ist. Das ist so eine Art europäische Zulassung und die garantiert eine gewisse Sicherheit. Und Feuerwerkkörper, die dieses CE-Zeichen nicht haben, die dürfen nicht eingeführt werden. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, wer es trotzdem versucht, der macht sich strafbar. Und da stehen zum Teil drakonische Strafen drauf, bis zu mehreren Jahren Freiheitsstrafen. Also da sollte man wirklich aufpassen. Hat dieser Knallkörper CE-Zeichen, dann darf er tatsächlich nach Deutschland gebracht werden. Allerdings nur, wenn ich selber, das gilt so generell, volljährig bin. Also man muss älter als 18 Jahren sein. Und ganz, ganz wichtig auch, dass man diese Feuerwerkkörper an der Zollstelle beim Grenzübertritt anmeldet. Und zwar ja auf die Zollstelle praktisch zugeht. Also wenn man das nicht tut, macht man sich auch strafbar. Und das ist auch ein Regelverstoß, der geahndet wird. Und erst dann darf man die Raketen dann nach Deutschland bringen. Und dann fragt man sich, darf man sie überhaupt abbrennen oder nicht? Nun muss man die Rechtslage anschauen. Es gibt ja ein Böllerverkaufsverbot in Deutschland, aber eben kein generelles Nutzungsverbot. Allerdings muss man da wieder sehr genau schauen, wo man die abbrennen will. Denn die Städte und Gemeinden, die haben umfangreiche Pläne verabschiedet und Verbote, kommunale Verbote erlassen. Die sind sehr, sehr komplex. Das geht bis hin zu einzelnen Straßen, wo dann doch Böllerverbote ausgesprochen werden. Also kann man ein Beispiel nennen. Ich kenne die Mail aus der Stadt Konstanz und die geht eine ganze Seite lang, wo genau geregelt ist, wo darf man nicht. In der Regel sind das belebte Plätze und da darf man sie dann auch nicht abbrennen. Aber generell, wenn das ausgenommen ist von den Verboten, wenn da kein kommunales Verbot ausgesprochen ist, dann darf man diese CE-gekennzeichneten Feuerwerkkörper tatsächlich bei uns auch in Deutschland nutzen.
Wie groß ist der Andrang überhaupt der Deutschen auf die Knallfrösche in der österreichischen und in der Schweizer Nachbarschaft?
Ja, wir haben hier eine Rückmeldung aus Österreich von einem Händler aus Hohenems, der die Dinger tatsächlich verkauft. Und der sagt, ich kann mich gar nicht mehr retten vor dem Piefkes. Also so nennen die Österreicher manchmal die Deutschen, die uns die Bude einrennen und die Knallfrösche da kaufen. Also da kann man schon davon ausgehen, dass der Andrang groß ist.
Böllerverkaufsverbot hierzulande und nun der Feuerwerk-Einkaufstourismus Richtung Schweiz und Österreich. Hat da der Gesetzgeber möglicherweise bei den Regeln einen Fehler gemacht?
Ja, nach Ansicht der Umweltverbände auf jeden Fall. Denn die sagen natürlich, warum ein Verkaufsverbot, wenn ein Abbrennverbot doch viel weitreichender gewesen wäre. Und das bezieht sich dann eigentlich auf zwei Begründungen. Zum einen sagt man, das ist natürlich aus ökologischer Sicht, die Emissionen, die damit einhergehen, bedenklich. Und zum anderen sagt man natürlich auch, gerade in Corona-Zeiten, wo die Kliniken überlastet sind, da wäre es ja eigentlich viel sinnvoller gewesen, Böllerverbot auszusprechen, damit man eben auch die Verletzungen ausschließen kann, die manchmal mit missbräuchlicher Verwendung von solchen Feuerwerkkörpern einhergehen. Und drum sagt zum Beispiel Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, dieses Verkaufsverbot bei uns, das ist eine Lame Duck, eine lahme Ente.
Silvester Böller frei, das ist unser Wunsch. Und in anderen Ländern erleben wir das im Moment, in den Niederlanden beispielsweise, wo eben dann nicht nur eben der Verkauf, sondern auch das Abschießen von Raketen verboten ist. Das lässt sich dann auch einfach einhalten. Wir fördern im Moment auch die illegale Beschaffung auf Schwarzmärkten oder eben den Tourismus, dass man eben über die Grenzen kommt und in Deutschland Böller abfeuert mit all den verheerenden Folgen für die Umwelt, aber auch für die Belastung der Krankenhäuser.
Also nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe gibt es eine ganze Reihe von Argumenten, die darauf hinauslaufen, es mit den Böllern einfach sein zu lassen, obwohl, wie wir gehört haben, die Einfuhr aus den Nachbarländern eigentlich legal ist.
Der Böllertourismus in die Schweiz und nach Österreich gedeiht gut. Thomas Wagner aus dem SWR-Studio Friedrichshafen. Und die Krankenkasse Barmer meldet heute, dass im vergangenen Jahr, da galt ja das erste Mal ein Böllerverbot, Verkaufsverbot in Deutschland, da wurden sehr viel weniger Menschen in Krankenhäuser eingewiesen wegen Verletzungen, nämlich -40%. Also, wir merken, weniger Böllern, weniger Unfälle, weniger Krankenhauseinweisungen. Und damit kommen wir zu unserem Börsengespräch. Um 14 Uhr fahren die Börsenhändler ihre Computer für dieses Jahr endgültig runter. Dann ist das Börsenjahr 2021 Geschichte. Sabrina Fritz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie sieht die Bilanz 2021 aus?
Also ich würde jetzt nicht von einem Feuerwerk sprechen, aber ich würde sagen, doch die Bilanz ist gut. Der DAX schließt mit rund 15.800 Punkten, das kann man jetzt schon sagen. Damit hat er rund 16% zugelegt und das ist angesichts von Corona, von einer hohen Inflation, von Lieferschwierigkeiten bei den Unternehmen eigentlich keine schlechte Bilanz.
Wer sind die Gewinner?
Nicht sehr überraschend, alles was mit Pharma zu tun hat, gehört zu den Gewinnern. Im DAX ist das Sartorius der größte Gewinner, das ist ein Unternehmen, das rüstet Labore aus. Auch der Pharmakonzern Merck, der hat dieses Jahr sehr gut an der Börse abgeschlossen. Aber es gibt auch zwei Unternehmen aus Stuttgart, die sehr weit vorne liegen. Das ist einmal die Porsche Holding und auch Daimler. Auch diese beiden Autohersteller gehören zu den Gewinnern.
Wo Gewinner sind, sind auch Verlierer?
Ja, genau, auch Verlierer. Und wirklich ganz interessant, es sind eigentlich die Firmen, die viel uns in der im Lockdown die Sachen geliefert haben, nämlich zum Beispiel Zalando, Delivery Hero. Das sind alles Werte, die eigentlich dieses Jahr schlecht abgeschlossen haben. Auch alles, was so mit Wohnen zu tun hat oder Einrichten. Also da sieht man schon, die Pandemie ist nicht mehr ganz so in das Zuhause gerückt. Aber auch ein großer Verlierer ist Siemens Energy, das Unternehmen kämpft mit Windkraftanlagen.
Die Deutschen waren ja Aktienmuffel lange Zeit. Hat sich da irgendwas geändert im abgelaufenen Jahr oder im ablaufenden Jahr?
Ja, es wird besser. Also vor allem junge Anleger, die jetzt zum Beispiel auch Aktien über Apps handeln, die haben jetzt, sind mehr in den Markt eingestiegen. Und man muss natürlich sagen, bei 16% im DAX im Vergleich zu Negativzinsen auf dem Konto ist das sicher keine schlechte Wahl. Also vor allem junge Anleger sind jetzt aktiv geworden.
Frau Fritz, Sie haben die Kugel jetzt vor sich liegen. Was lesen Sie für das nächste Jahr heraus?
Ja, ist natürlich immer nicht so einfach. Es hängt von vielen Faktoren ab. Corona, Lieferschwierigkeiten, Inflation. Aber insgesamt sind die Börsenanalysten optimistisch. Das Handelsblatt hat mal eine Umfrage gestartet und danach wird der DAX im nächsten Jahr 12% zulegen.
Und aktuell heute?
Aktuell heute sind wir bei rund 15.800 Punkten, also relativ unverändert zu gestern.